Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ihr seid ein tolles Musikteam. So eine Band habe ich noch nie erlebt, mit Violine, klassischer Gitarre und natürlich München Tuba. Die Kombi ist klasse. Und es klingt auch richtig stark. Zum Jubiläum, 70 Jahre. Es begann 1953. Was war in diesem Jahr? Wie hat das Geburtsjahr ausgesehen? 1953, wo die Geschichte eurer Gemeinde losging. Am 20. Januar 1953 wird Dwight Eisenhower Präsident der USA. Er löst Harry S. Truman ab. Und am gleichen Tag, 20. Januar, kommt zum ersten Mal die Augsburger Puppenkiste im deutschen Fernsehen. Überhaupt, das Fernsehen beginnt seine Medienkarriere, denn die Oscarverleihung aus den USA wird zum ersten Mal im Fernsehen übertragen. Gab es vorher nicht. In der UdSSR stirbt Stalin. Die Entstalinisierung beginnt. Chruschtschow kommt an die Macht. Und in Deutschland, 17. Juni 1953, wird ein Volksaufstand niedergeschlagen durch die Panzer der UdSSR. Nur so kann das SED-Regime an der Macht bleiben und die Wiedervereinigung Deutschlands auf lange Zeit, eigentlich für immer, so war der Gedanke, verhindert werden. Was man 70 Jahre später anders sieht? Adenauer war Kanzler. Und Adenauer reiste dann auch zum ersten Mal in die USA, was etwas Besonderes war. Und es gab den VW Käfer. Der hat bis dahin 4.400 D-Mark gekostet und VW hat 1953 den Preis gesenkt um 200 D-Mark, damit der Volkswagen im Volk gefahren werden kann auf 4.200 D-Mark. Und in München hat man sich entschlossen, wenn es so günstig ist, gründen wir Gemeinde. Na, nicht ganz so, aber da hat's angefangen. Eure Geschichte in dieser Zeit, 50er Jahre, der Krieg war noch keine 8 Jahre her oder gerade 8 Jahre. Denkt mal zurück, 8 Jahre, das war gestern, von heute aus gesehen, das ist eine kurze Zeit. Im Bewusstsein war der Krieg noch da. Und wenn wir hören 50er Jahre, dann denken wir an Heimatfilm und wir denken an Wirtschaftswunder, aber das sagen wir im Rückblick. Damals war das noch nicht so. Deutschland war noch nicht mal Weltmeister. Das war erst ein Jahr später. Aber da war eure Gemeinde ja schon gegründet und das Losungswort der Gemeinde schon ausgesprochen. Was du, Herr, segnet, das ist gesegnet ewiglich. Ich will nicht sagen, dass das was mit dem Fußball zu tun hätte. Und im DFB, was würde das für heute bedeuten? Lassen wir das weg. Aber dieser Satz, was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich, der hat in irgendeiner Weise, ich weiß nicht in welcher, für eure Gründung Pate gestanden. Es ist ein Gotteswort, ein Bibelwort, das ihr, wie das so für Gemeinde Jesu Christi sich gehört, ernst genommen habt, gehört habt und euch habt sagen lassen und auf dieses Wort hin losgegangen seid. Wenn ich sage ihr, naja, ihr seid eben Teil dieser Geschichte. Lasst uns mal versuchen, jetzt 70 Jahre später dem nachzugehen, was bedeutet eigentlich Segen? Was ist Segen? Und da ist es zuerst eine Segensgeschichte. Es gibt dann ein besonderes Segensgeheimnis. Und wir werden dann noch ein bisschen weitergehen und sehen, dass ihr als eine Segensgemeinschaft weiter gesandt seid. Also zuerst einmal zur Segensgeschichte. Segen und Geschichte haben etwas miteinander zu tun. Fällt euch eine Person ein aus der Bibel, die etwas vom Segen hört zum ersten Mal? Hört. Segen. Als ausgesprochenes Wort. Abraham. Da hieß er noch Abraham. Er war Jugendliche, 75, so alt seid nicht mal ihr. Als er das Wort von Gott hört, Abraham, geh aus deinem Vaterland, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. 1. Mose 12, 1 bis 3, könnt ihr nachlesen. Und bekommt die Verheißung mit auf den Weg, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Geh als Gesegneter, du weißt noch nicht wohin, du weißt nicht, wie lange die Reise geht, kein Google Maps, keine Zielangabe. Völlig offen, geh, Abraham, geh, ich segne dich und du wirst ein Segen sein. So beginnt Abrahams Segensgeschichte. Sie beginnt, als er 75 war, als seine Geschichte eigentlich schon zu Ende ist. Als er dachte, endgültig Ruhestand. Als es eigentlich vorbei war, beginnt Gott neu mit ihm. Segensgeschichte. Und Segen hat etwas mit Geschichte zu tun. Das ist schon am Anfang angelegt. Ich will dich segnen. Du wirst Nachkommen haben, hört der Kinderlose und das kinderlose Ehepaar. Segen hat etwas mit Fruchtbarkeit zu tun. Und wir denken als Bibelleser in 1. Mose 12 zurück. Moment mal, da war doch was. Schon am Anfang hat Gott gesegnet bei der Schöpfung, als noch kein Mensch hören konnte, weil es noch keinen Menschen gab. Als Gott die Schöpfung gesegnet hat, die Tiere und die Pflanzen und gesagt hat, seid fruchtbar und mehret euch. Da ist das Segenswort Barach im Hebräischen drin. Segen hat etwas mit Geschichte zu tun, mit Zeit, mit einem Weg, auf den Gott sendet Abraham, aber auch die ganze Schöpfung. Und mit Weiterwachsen, mit Gedeihen, mit Wohlergehen. Segen hat etwas mit einer Zusage zu tun. Mit der Zuwendung Gottes und mit Zukunft. Zusage, Zuwendung, Zukunft. Könnt ihr euch das merken? Auch bei gefühlt 35 Grad? Das hat diese Trias entfaltet, was Segen ist. Gott spricht uns an und spricht uns den Segen zu, weil wir den selber nicht haben. Den müssen wir hören. Abraham hört ihn. Ich will dich segnen. Und Gott erinnert ihn immer wieder an dieses Versprechen, eine Zusage. Aber Segen ist noch mehr als Zusage, obwohl Zusage und Verheißung und Versprechen und Wort Gottes ganz viel eigentlich alles ist. Da steckt alles drin. Aber im Segen, da wendet sich Gott Menschen zu. Denken wir an den aaronitischen Segen. Da kommt zweimal das Wort Angesicht vor. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten wie die Sonne. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Zweimal Gesicht. Angesicht heißt Zuwendung Gottes. Er schaut her, er schaut hin, er sieht. Gott sieht den Einzelnen, den Abraham. Und es ist die Jahreslosung für dieses Jahr, 70 Jahre später nach eurer Gründung, das Wort, das Hagar sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der sich mir zuwendet, der mich vor Augen hat. Zuwendung. Zusage, Gott, wir hören Gottes Wort, aber Segen heißt mehr, Gott wendet sich uns zu. Wenn du Gottes Wort hörst, das darfst du auch persönlich nehmen. Du als einzelne Person, die hier sitzt und ihr als Gemeinde zusammen. Gott spricht euch an durch sein Wort und er sieht euch an. Und er sieht. Er gibt euch Ansehen. Das ist vor allem damit gemeint. Denn es ist der Schöpferblick. Es ist nicht der Blick, pass auf, kleines Auge. So, wo, weil Gott, der Vater, schaut herab auf dich und guckt immer, was du falsch machst und so. Big Brother's watching you. Das ist nicht der biblische Blick, überhaupt nicht. Sondern das Angesicht Gottes, Panim, seine Zuwendung, ist die des Schöpfers, der Leben will, der Leben macht, der uns will, der dich will, der euch als Gemeinde will. Und Hagar ist die Verstoßene, Abraham der alte Sack, der Heide, der eigentlich, mit dem Gott sein Volk begründet überhaupt erst. Hagar, die verstoßene Magd, die wegläuft, die sich verstoßen empfindet und weiß, es irgendwie auch ist und die ein hartes Schicksal hat, von Gott und der Welt verlassen. Und sie spricht dieses Bekenntnis, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie hat kein Standing gehabt in der Gemeinde damals, auch bei Abraham nicht. Hagar war eine Sklavin. Machen wir uns das nicht zu romantisch, dass das mit Sarah und Abraham und Hagar, der Magd und so, wer die Geschichte vertiefen will, dramatisch, nicht so Rosamunde-Pilker-like. Nee, das ist Familienchaos. Und das geht übrigens weiter in der ganzen Geschichte, der Familiengeschichte. Über Isaak und Jakob, Intrigen und List und dramatisches Gefüge. Und Hagar ist die, die bekennen kann, Gott sieht. Gott macht seine Segensgeschichte mit Menschen, die außenstehend sind, ausgestoßen sind, die verloren sind. Segensgeschichte gerade dort, wo Vertreibung ist, wo Krankheit ist, wo Schuld ist, wo Schaden ist, wo Zerbruch ist, wo die Welt nicht heil ist. In der Wüste segnet Gott, in der Wüste. Wenn ihr also Wüstenzeiten erlebt, persönlich und als Gemeinde, ihr habt sie gerade, Gott sei Dank, nicht als Gemeinde. Zumindest mit dem, was so wahrzunehmen ist. Denkt nicht, dass Wüstenzeiten keine Segenszeiten sein können. Gott schreibt Segensgeschichte. Und nimm das mit für die Wüstenzeiten deines Lebens. Es kann ein großes Kapitel Segensgeschichte sein, was Gott schreibt. In deinem Leben und mit dir und durch dich. Segen wird aber gerade in dieser Familiengeschichte Abraham, Isaak, Jakob, Hagar entfaltet. Bei Jakob geht's um Segen. Das müssten wir nochmal vertiefen, wie Jakob den Segen sich erschleicht. Geht das denn? Den Segen sich erschleichen vom Vater, der ihn nicht richtig sieht, weil er schon blind ist? Müssten wir wieder vertiefen. Also wer in den Geschichten nicht so vertraut ist, kann noch mal nachlesen. Wir halten nur mal so das kurze Ergebnis fest, was zuvor geschah. Ja, so Jakob und Abrahams Geschichte. Segen, Gott segnet diese Familie. Jakob erschleicht sich diesen Segen als ein Lügner mit List und Tücke, versöhnt sich Jahre später mit seinem Bruder und gibt den Segen dann weiter an seine Kinder. 12 Söhne. Und damit ist Israel auf den Weg geschickt. Die 12 Stämme. Gottes Volk. Gottes Gemeinde. Und so beginnt Gott zu segnen. Seine Segensgeschichte. Durch die Wirren menschlicher Intrigen hindurch hört Gott nicht auf zu segnen. Segen, ihr Lieben, ist kein Verdienst. Wenn es um Verdienst ginge, wenn es um Belohnung ginge, wenn Segen Belohnung wäre, dann sähen wir ziemlich arm aus. Segen ist Geschenk. Segen ist freie Zuwendung Gottes. Zusage, Zuwendung. Er schaut nicht weg, er schaut hin, trotz deiner Schuld, trotz unserer Schuld, auch als Gemeinden, als Verbände. Und in den 70 Jahren seid ihr schuldig geworden. Glaubt doch ja nicht, ihr würdet die Frucht ernten, weil ihr so gut wart, weil die Vorfahren so gehorsam gewesen wären. Segen ist Geschenk, ist Gnade, Zuwendung Gottes, obwohl ihr eure Wege gegangen seid. Aber dieser Segen gilt, weil Gott gnädig ist und weil er auch das Gute, das er geschenkt hat, gewichtet. Ja, das auch. Er lohnt auch. Segensgeschichte. Gott schreibt Geschichte. Hey, jetzt wäre spannend, Segensgeschichte zu erzählen. Siegfried hat vorher verraten, dass ich 50 geworden bin, letzten Montag. Und wenn man so zurückdenkt auf Wenn man so einen Geburtstag hat, dann denkt man ja auch so an Jahre zurück. Da war übrigens die Losung aus dem Psalm, den ihr heute gebetet habt, den wir gerade gebetet haben, Psalm 103, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Es war eine wunderbare Geburtstagslosung. Und ich kann das von Herzen dankbar, beschämt sagen, wenn ich so zurückschaue auf dieses halbe Jahrhundert, das ich so erlebt habe, wie viel Segen darin liegt. Es ist eine gute Übung, wenn du dir das mal überlegst. Wo hat Gott mich gesegnet? Wofür kann ich eigentlich dankbar sein? Vergiss das nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Vergesst nicht, schreibt es auf, was Gott euch Gutes getan hat als Ehepaare, als Kinder, als Töchter, als Söhne, wie Gott euch gesegnet hat. Ihr könnt auch anderes erzählen, wie ihr verletzt worden seid, wie ihr verwundet wurdet, wo euch Unrecht getan wurde, was ihr zu erleiden hattet und zu erleiden habt. Das ist nicht wegzudrücken durch das andere, zuzugleistern oder so, unter den Teppich zu kehren, gar nicht. Das dürft ihr und sollt ihr auch ansehen, auch vor Gott, auch klagen und bekennen, aber eben auch das andere. Wie so zwei Seiten eines Buches. Segensgeschichte wahrnehmen. Gott segnet. Das ist Vergangenheit, das ist Gegenwart und das ist Zukunft. In dem, was Gott verspricht, ist Zukunft angelegt und in dem Dankgebet Davids aus 1. Chronik 17, aus dem eure Gemeindeberufung stammt, da ist das ja gesagt, was du segnest, bekennt David am Ende dieses Gebetes, das ist gesegnet ewiglich. Denn David bekommt eine Zusage nach vorne. Das ist ein paar Verse weiter vorne in 1. Chronik 17, dass er Kinder bekommen wird, Nachkommen haben wird, wie übrigens Abraham auch. Das geht weiter bei David. Und damit weist uns David und eure Losung auf das Segensgeheimnis. Segensgeschichte das eine, Segensgeheimnis das andere. Es geht weiter nach vorne, Zusage, Zuwendung, Zukunft. Die Zukunft, Segen, der ewig bleibt, haben wir durch Jesus Christus, den Davids Sohn. Eure Gemeindelosung weist, schlägt die Brücke vom Alten Testament, vom Volk Gottes Abrahams, Isaaks, Jakobs, zu Jesus Christus, dem Volk im Neuen Testament, weil er der Davidssohn ist. Der an Kreuz und Auferstehung garantiert, Segen ist nicht nur zeitlich. Segen ist nicht nur das, was ihr nach 50 Jahren, nach 70 Jahren, worauf wir in unserem Leben zurückblicken können, an Geburtstagen wie diesen, sondern etwas, was nach vorne weist, weil Jesus die Tür aufgeschlagen hat. Galater 3, Vers 13 und 14. Jesus ist zum Fluch geworden, als der am Holz, am Kreuz hängt, verflucht worden für uns, damit Gott neues Segen schenkt. Damit, das ist ausdrücklich gesagt, der Segen Abrahams weitergeht auf die Heidenvölker. Damit der Segen nicht nur beschränkt bleibt auf die, die direkt auf Abraham, Isaac und Jakob folgen, auf Israel, sondern dass er den Heiden gilt, die gottlos leben, sogar den Bajuwaren und den Schwaben und den Franken und all denen, die genannt wurden, die 18 Nationen, aus denen ihr kommt. Segen für alle, für die ganze Welt, so wie sich das Gott am Anfang gedacht hat, als er begonnen hat zu segnen. Und das hat er ganz am Anfang bei der Schöpfung. Gott will alle. Dafür steht Jesus Christus. Und das ist das Segensgeheimnis. Die Segensgeschichte, die Gott schreibt, die wir buchstabieren können in der Bibel, in unserem eigenen Leben, in eurer Gemeindegeschichte und das Segensgeheimnis, das darin steckt und die Zukunft öffnet durch Jesus Christus, weil er auferstanden ist, weil Segensgeschichte nicht endet, wenn wir sterben, weil Segensgeschichte nicht einmal aufhört, wenn die Schöpfung aufhört. Weil Gott neue Schöpfung schenkt und er Neues schafft. Was du segnest, das ist gesegnet ewiglich. Wow, oder? Es ist doch stark. Gott gibt uns eine ewige Perspektive. Das tut er durch Jesus. Leben ewiglich. Und das heißt, Segen geht weiter. Das heißt aber auch, jetzt könnten wir uns so ein bisschen im Schwelgen verlieren. Ewiglich, ja, es ist schon Ewigkeit und irgendwie können wir das gar nicht fassen. Das bedeutet aber, dass das, was Gott segnet, ewig bleibt. Was Gott segnet, das hat Bestand. Das bleibt. Was wir im Segen tun, das ist nicht vergeblich. Und was du als Segen Gottes empfängst, das bleibt. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Denn es bleibt. Gott lässt es bleiben. Die Gnade, die du erfährst, bleibt. Gott zieht sie nicht zurück. Dass er Schuld vergeben hat, das bleibt. Gott kommt nicht wieder um die Ecke wie so ein Elefant, der doch nicht vergisst. Mir ist doch noch eingefallen. Hey, es war doch nicht so gut. Unterm Strich muss ich sagen, wie du auch immer heißt, ich nenne jetzt keine Beispielnamen. Was auch immer du Tolles getan hast, dass Gott doch nochmal um die Ecke käme, nee, seine Gnade bleibt ewig. Seine Barmherzigkeit bleibt. Und das führt zum Letzten. Ihr seid eine Segensgemeinschaft. Es gibt eine Segensgeschichte, es gibt dieses Segensgeheimnis in Jesus Christus und ihr seid eine Segensgemeinschaft, eine Segensgemeinde. Segen heißt nämlich, im Frieden Gottes zu leben. Nicht sein Angesicht, seine Zuwendung. Und dann wird gesagt, der Friede Gottes sei mit dir. Der Friede Gottes behüte dich. Der Shalom. Wir bleiben im Frieden Gottes. Segen heißt, Frieden zu haben mit mir selber, mit Gott, mit anderen, mit der Gemeinde. Und mit der Welt. Segen bedeutet nicht nur Wohlergehen immer wieder. Segen bedeutet Heil, weil Gott uns heil gemacht hat. Rettung bedeutet Segen. Aber weil das so ist, dürfen wir zum Wohl der Welt alles tun. Eberhard Jüngel hat einmal gesagt, Eberhard Jüngel war vielleicht der letzte große Theologe des 20. Jahrhunderts, ist erst vor ein paar Jahren gestorben. Ich durfte bei ihm in Tübingen noch studieren. Eberhard Jüngel hat einmal gesagt, weil Gott für das Heil der Welt genug getan hat, können wir für das Wohl der Welt nicht genug tun. Muss man sich nochmal hören, auf der Zunge zergehen lassen? Weil Gott für das Heil der Welt genug getan hat. Das hat er getan. Die Welt ist gerettet. Gott hat für das Heil der Welt genug getan. Aber weil das so ist, können wir für das Wohl der Welt nicht genug tun. Wir können als Gemeinde nicht genug tun für das Wohl der Welt. Ihr sollt ein Segen sein für eure Stadt, für eure Umgebung, für eure Nachbarschaft, für eure Kolleginnen und Kollegen, für die, denen ihr begegnet, mit denen ihr zusammen seid, auch in eurer Familie, füreinander. Ihr seid eine Segensgemeinschaft. Es ist nicht nur Geschichte, es ist nicht nur ein Geheimnis, es wird erlebbar, heute, in der Gegenwart. Wir sind Segensgemeinschaft. Wir sind dazu berufen und gesandt, dazu gesegnet, den Menschen zu dienen. Das ist euer Auftrag, dazu seid ihr da. Gott hat etwas vor mit euch. Und zwar für das Wohl der Welt. Segen heißt, dass andere erfahren, die tun uns gut. Und was erlebt man als Segen? Zum Beispiel, wenn es was zum Essen gibt. Vater, segne diese Speise. Christen waren schon immer die, die Armen etwas zu essen gegeben haben. Die an Tische eingeladen haben. Wo habt ihr Tischgemeinschaft? Wo erleben Menschen, dass ihr der Gemeinde gut tut? Wo erlebt das diese Straße? Wo erleben das eure Nachbarn? Ihr sollt gut tun. Und ja, ich sag bewusst gut tun. Und ich rede bewusst vom Essen und vom Helfen, weil das Jesus auch getan hat. Jesus hat gesagt, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich hatte Hunger und ihr habt mir zu essen gegeben. Matthäus 25. Und das sagt er im Zusammenhang vom Gericht, vom Weltgericht. Gott will, dass wir als seine Kinder, als seine Gemeinde Segensgemeinschaft sind und der Welt gut tun, der Welt dienen, ganz irdisch. Manchmal versteigen sich Gemeinden in die Hybris, wir retten die Welt. Wir haben Menschen gerettet. Manche Pastoren sagen das. Wir haben Menschen gerettet. Ich habe gepredigt. Dann sind welche zum Glauben gekommen. Ich habe sie gerettet. Wir sind Rettungsanstalt, sagen wir manchmal so. Ist ja nicht ganz verkehrt. Es geht um Rettung. Aber Jesus rettet, nicht wir. Nicht die Gemeinde rettet. Die Gemeinde ist dazu da, ein Segen zu sein, das Evangelium, das rettet, zu bezeugen. Aber ihr seid Segensgemeinschaft, um der Welt gut zu tun. Gott hat für das Heil der Welt alles getan. Das ist schon passiert. Darum könnt ihr für das Wohl der Welt nicht genug tun. Das ist euer Auftrag, Segensgemeinschaft zu sein. Gott will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein. 1953 war eine andere Zeit. Jetzt ist 2023. Es sind andere Machthaber. Namen, die längst verklungen sind. Wer hätte von uns schon den amerikanischen Präsidenten wirklich nennen können damals? Und welche Bedeutung hat das Fernsehen eigentlich noch? Und ein VW-Käfer. Es ist eine andere Zeit. Aber der Auftrag bleibt. Und der Segen auch. In diesem Sinne, seid gesegnet. Amen.